was aus heute kommt, weist hin auf die Kampfsituation des Gottesvolkes. Das Gottesvolk ist nicht einfach in der Welt und geht seiner Aufgabe nach und seinem Ziel entgegen, sondern es ist ständig in der Auseinandersetzung mit den widergöttlichen Mächten. Von dieser Kampfsituation singt das Lied 304. Zieh an die Macht, du alles Herr, worauf wohlgeht und streitet, noch ist zu deinem Volke gern, wie du gedacht vor Zeiten, wir sind im Kampf. Die Herrschaft des Vaters, das Reich ist im Kommen. Wir sind Glieder an deinem Leib. Wir sind die Herrscher, die dir Gefolgschaft leistet. Lass uns in deinem Geist erkennen, um was es geht, und gib uns die Bereitschaft, dein Werk zu tun. Amen. Liebe Freunde, manche von Ihnen werden sich erinnern, dass im zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefs ein Satz steht, wo Paulus von seiner Angst berichtet, Angst, dass er den Korinthern die Botschaft Christi vermitteln soll und sich davor sehr fürchtet. Es heißt dort im Vers 3, ich kam in Schwachheit, in Furcht und mit vielem Zittern zu euch. Diesen Satz möchte ich an den Anfang stellen, weil ich auch nicht gerade in diesem intensiven Maß, in Furcht und vielem Zittern, aber dass ich heute mit besonderen Hemmungen oder besonderer Besorgnis spreche, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, der Gesamtinhalt dessen, was wir heute reden, liegt uns allen so sehr fern, und ich möchte so furchtbar gern erreichen, dass sie doch irgendwo den Realitätsgehalt mitkriegen, dass sie da innerlich das Gespür haben, da wird nicht einfach jetzt ein Text erklärt, damit ich verstehe, was da drin steht, sondern da ist eine Botschaft von dem Geschehen um mich herum, von dem Geschehen, in das ich mit hineingezogen bin. Wir reden ja bei der Apokalypse immer von Geschichtstheologie, also Deutung dessen, was geschieht. Theologische Deutung, also Deutung aus der Schau Gottes dessen, was geschieht. Und was geschieht, ist die Geschichte. Und wir stehen ja in einer sehr intensiven, geschichtsmächtigen Zeit. Ich habe schon letztes Mal hingewiesen auf das Friedensgebet in Assisi. Das sind so atemberaubende Dinge, wenn man ein bisschen also hinter die Kulissen des vordergründigen Geschehens zu schauen versucht. Und das ist aber nur ein Symptom dafür, die negativen und positiven Symptome. Also das ist das eine. Wir reden heute, zweite Hälfte des 19. Kapitels und das ganze 20. Kapitel, wenn es mir halbwegs gelingt durchzukommen, es ist relativ viel Stoff, aber es ist ein einheitliches Thema. Und wir reden heute von der Vollendung der Unheilsgeschichte. Sie werden sich an die beiden Ausdrücke erinnern, Heilsgeschichte und Unheilsgeschichte. Heilsgeschichte ist die Tatsache, dass in der Geschichte der Völker das Vordringen der Gottesherrschaft einfach unaufhaltsam ist und die Völker heimgeführt werden. Und umgekehrt ist die Unheilsgeschichte, dass die Macht des Widersachers sich also immer neu gereizt fühlt. Die Gereiztheit des Bösen, wie sie bei Guardini beschrieben wird, ist ja in einer unerhört starken Weise erfahrbar, erlebbar für uns. Und so kommt es zu dieser Auseinandersetzung, die immer mehr und mehr an Intensität zunimmt, die Eskalation des Bösen und die Spannung, die dann in den heutigen Texten zum Endkampf und zum endgültigen Untergang der gottwidrigen Mächte führt. Damit habe ich Ihnen gesagt, warum ich also mit Hemmungen heute zu Ihnen spreche, weil es mir, wenn es der Heilige Geist gestattet, gelingen soll, dass Sie also das als etwas unmittelbar uns Betreffendes und Gegenwärtiges empfinden und erfahren. Das Zweite, warum ich also mit Sorge hier heute spreche, weil es jener Abschnitt der Apokalypse ist, wo die Deutungsprobleme am größten sind. Es gibt in manchen Kapiteln der Apokalypse Sätze, wo man sagen muss, bitte, vielleicht ist das gemeint. Es kann aber auch sein, dass das nicht so gemeint ist. Es kann eine andere Deutung. Es gibt in der Apokalypse, also häufiger als in den Evangelien zum Beispiel oder bei den Paulusbriefen, gibt es Texte, wo man nicht eindeutig sagen kann, das will jetzt Johannes sagen. Und textliche Schwierigkeiten im Einzelfall sind heute im heutigen besonders deutlich. Also es wird einige Sätze geben, wo ich Ihnen sagen muss, das kann es heißen, aber wo ich nicht sagen kann, das heißt es. Das ist das Zweite. Und das Dritte, wie gesagt, weil es ziemlich lang ist, ich muss also sehr konzentriert reden, damit wir halbwegs mit einer Stunde ungefähr auskommen. Lassen Sie bitte an den Anfang die Erinnerung an den letzten Satz gestellt sein. Der letzte Satz, da war also der Sieg auf dem weißen Ross voriges Mal, hinter ihm die Heerscharen auch mit weißen Gewändern und auch auf weißen Pferden. Und dann ist von diesem Sieg auf dem weißen Ross am Schluss gesagt, auf seinem Gewande, an seiner Hüfte, trägt er den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das war also ungefähr das Bild und das sollten Sie jetzt festhalten und sollten vielleicht ein bisschen in die Geschichte zurückschauen, vor allem wenn Sie also von der Geschichte des Orients in den ersten 3-4 Jahrhunderten unserer Zeitrechnung ein bisschen was wissen oder wenn Sie byzantinische Kunst kennen, dann ist Ihnen automatisch bei diesem Namen des Siegers auf dem weißen Ross König der Könige und Herr der Herren, ist Ihnen automatisch die Assoziation mit dem Christus Pantokrator. Das ist Geschmackssache, aber für mich ist es die ergreifende Christusdarstellung der ganzen Kunstgeschichte. Nicht? Es gibt also unzählige Arten, Christus darzustellen, als den Gekreuzigten oder als den Verklärten, als den Auferstandenen und mehr oder weniger naturalistisch, wie er halt, weiß ich, einen Kranken heilt oder wie er am Kreuz hängt. Nicht? Also sehr unterschiedlich. Aber der Christus Pantokrator heißt Allherrscher. Der Christus Pantokrator ist also die häufigste Christusdarstellung auf den Ikonen. Die Ikonenkunst und dann haben sie in den Basiliken der byzantinischen Zeit, haben sie in der Kuppel diese überlebensgroßen Christus Pantokrator-Darstellungen. Sie haben sie in der Concha des Presbyteriums, auch in den Basiliken der damaligen Zeit, häufig in Mosaiktechnik gemacht. Also das sind unvergessliche Dinge. Das Mosaik hat ja auch die hervorragende Eigenschaft, dass es durch Jahrtausende die Farbe behält. Nicht? Die tollsten Fresken verblassen halt im Laufe von Jahrhunderten doch ein wenig. Aber die Mosaiken bleiben also taufrisch wie am ersten Tag. Und das ist also bitte, glaube ich, wichtig, weil wenn aus der Lesung der Apokalypse für Sie ein bisschen was Positives herausschauen soll, nicht nur Befriedigung Ihres Interesses oder gar Ihrer Neugierde, sondern wirklich irgendwie eine Förderung Ihrer Christuserkenntnis und Ihrer Christusbeziehung, also Ihres Christseins, dann wäre gerade also diese Darstellung König der Könige und Herr der Herren, der Christus Pantokrator, Christus der Allherrscher, etwas, was Sie mitnehmen sollten aus der Lesung des letzten Teils des Neuen Testaments. Und auf diesem Hintergrund, Christus Pantokrator, Vers 17 des 19. Kapitels, wieder sah ich einen Engel, der stand in der Sonne. Wobei es ist sicher, also da, wir haben aufgehört, beim Vers 16 zu lesen, aber der Text ist ja weitergegangen, sodass, wenn es hier heißt, er stand in der Sonne, dass dahinter eben die Christusgestalt steht, von der es ja schon im ersten Kapitel geheißen hat, sein Angesicht war wie die Sonne. Die Sonne ist ja auch dann in der theologischen Literatur des ersten Jahrhunderts sehr häufig Symbol für Christus. Also ein Engel, der stand in der Sonne, also es deutet sich schon immer mehr dieser Endsieg an, von dem jetzt die letzten Kapitel der Apokalypse sprechen. Und der rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch oben am Himmel flogen, kommt, sammelt euch zum großen Mahle Gottes. Und es kommt also eine sehr hässliche Darstellung, eine widerliche. Ich hoffe, dass Sie nicht allzu sehr Ihre Fantasie strapazieren, denn das ist nicht lustig, sich das vorzustellen. Der Engel ruft also zu allen Vögeln zu, kommt, sammelt euch zum großen Mahle Gottes, zu verzehren das Fleisch der Könige, das Fleisch der Kriegsobersten, das Fleisch der Starken, das Fleisch der Rosse und ihrer Reiter, das Fleisch aller Freien und Sklaven, Kleinen und Großen. Der Untergang der gottwidrigen Mächte ganz konkret, es ist der Untergang jener Mächte, die Babylon gebaut und Babylon regiert haben. Denn wir kommen ja doch aus dem 18. Kapitel, da war der Untergang von Babylon halt vor 14 Tagen. Und diese Mächte, die dort hinter der Symbolstadt Babylon stehen, diese Mächte sind nun endgültig überwunden. Es ist die große Schlacht, die dann erst im nächsten geschildert wird. Ich habe Sie schon aufmerksam gemacht, mehrmals, dass Sie ja nicht mit chronologischen Überlegungen an die Apokalypse herantreten dürfen. Also, dass Sie aus dem, weil es hintereinander im Text steht, schließen, das ereignet sich hintereinander, davon ist gar keine Rede. Die Chronologie gibt es in der Apokalypse keine. Das sind einzelne, vielfach voneinander unabhängige Schauungen, Erkenntnisse, Erfahrungen, Visionen. Und damit will der heilige Johannes also in keiner Weise jetzt quasi eine Art geschichtliche Abfolge darstellen. Was hier gemeint ist, ist zweierlei. Erstens, diese mit Kontrasten arbeitet die Apokalypse ja sehr häufig. Natürlich ist der Kontrast gemeint zu dem, was wir auf einer Seite vorher gelesen haben, wo das Alleluja vom Anbrechen der Königsherrschaft Gottes gelesen wurde und wo die Braut bereit steht, gekommen ist die Hochzeit des Lammes, die Braut steht bereit, es ward ihr gegeben, in Linnen strahlend rein sich zu kleiden. Und dann heißt es weiter im Vers 9, selig, die zum Hochzeitsmahle des Lammes geladen sind. Und das ist immer wieder also mit einzukalkulieren, diese Kontrastwirkung. Da hast du das Hochzeitsmahl des Lammes im 19. Kapitel, in dieser ganzen traumhaften Erhabenheit und Würde und Schönheit und Freude. Du kannst also die Vokabeln gar nicht finden, diese Hochzeit des Lammes halbwegs auszusagen vermögen. Und dann hast du also diesen schauerlichen Kontrast, da dieses wüste Schlachtfeld, wo die Leichen zu Tausenden herumliegen und die Aasgeier kommen und sich satt fressen an diesen Leichen da. Das ist ganz bewusst, nicht nur wegen der Kontrastwirkung, sondern auch, weil der Untergang Babylons, also der Untergang des autonomen Menschen, Sie werden sich ja erinnern, was an Babylon gewesen ist. Nicht? Babylon ist das 20. Jahrhundert in Reinkultur. Und zwar also für uns Westliche. Denn Kommunismus steht auf einem anderen Blatt. Aber das, was mit Babylon hier ist, wir kommen ja gleich noch darauf zurück, das ist also der Westen des 20. Jahrhunderts, wie er also typischer nicht geschildert werden kann. Und dieser Westen geht zugrund, aber wie? Beschämend, widerlich, gemein, ordinär. Er geht nicht heroisch zugrund, das ist kein heroisches, mit wehender Flagge untergehen, wie man uns gesagt hat, nicht? Nein, nein. Das ist hundsordinär, es ist widerlich, es ist abscheulich und es ist gemein und es ist würdelos. Das ist gesagt hier. Sie wissen vielleicht, dass im ganzen Orient, nicht nur bei den Juden, die ärgste Schmach einem Menschen angetan wurde, wenn man ihn nicht bestattet hat. Deswegen musste ja der Pilatus erlauben, dass der gekreuzigte Herr bestattet wurde, weil die Hingerichteten durften nicht bestattet werden. Die mussten liegen bleiben und die Aasgeier mussten sie fressen. Und da hast du es jetzt. Und da ist also dieser Untergang von Babylon, der dann jetzt als Ereignis ab Vers 19 geschildert wird, dann sah ich das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere, also ihre Armeen, versammelt, den Kampf zu führen mit dem Reiter auf dem Pferde und mit seiner Herrscher. Also da ist das Schlachtfeld mit den Gefallenen zuerst geschildert und dann kommt die Schilderung der Schlacht. Da haben sie ja so, dass es da mit Chronologie also absolut nichts zu tun hat. Also ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, den Kampf zu führen mit dem Reiter auf dem Pferd. Das ist der Sieger auf dem weißen Ross vom 19. Kapitel, das ist also Christus. Und mit seiner Herrscher, aber das Tier ward ergriffen und mit ihm der Lügenprophet, der die Wunderzeichen vor ihm getan und damit jene verführt hatte, die des Tieres Malzeichen nahmen und sich beugten vor seinem Bilde. Jetzt wäre es interessant, wie viele von Ihnen mit dem was anzufangen wissen. Nicht, wenn ich also in einer Schulklasse sprechen würde, dann würde ich jetzt wiederholen und würde sagen, meine Herrschaften, wir haben das vor 14 Ja, nein, vor längerer Zeit haben wir es miteinander gelesen. Wer sind die beiden Tiere? Nicht? Und dann würden meine Schüler mich anschauen, ein bisschen verlegen wahrscheinlich und dann ein bisschen wegschauen. Und ich weiß nicht, ob ich eine Antwort bekommen würde. Hier haben wir die beiden Tiere des 13. Kapitels. Sie werden sich erinnern, 12. Kapitel war die erhabene Frau, die im Gebären ist und sie gebiert Christus und der Drache wartet und möchte dieses Kind also vernichten. Das gelingt nicht. Und dann beginnt er im 13. Kapitel zwei Tiere auszuschicken. Zwei Tiere, die im Auftrag und in der Kraft des Drachens das Volk Gottes verfolgen, nachdem der Drache das Kind nicht erreichen kann. Das Kind war entrückt. Das ist die Himmelfahrt Christi. Das Kind war entrückt und ist nicht zugänglich dem Zugriff des Dämonischen. Und so heißt dann, da ging der Drache hin, um mit den übrigen Kindern der Frau Krieg zu führen. Und der Krieg wird dann im 13. Kapitel geschildert mit den beiden Tieren. Ich sah ein Tier vom Land und ein Tier vom Meer aufsteigen. Vielleicht dämmert es Ihnen jetzt. Und ich habe Ihnen damals geschildert, wo Patmos ist, die Insel, auf der das geschrieben wurde. Wenn du zum Land schaust, musst du nach Osten schauen, weil Patmos ist der kleinasiatischen Küste ganz nah vorgelagert. Ich glaube, es sind nur 2 Kilometer Wasser dazwischen. Also du schaust so hinüber, wie du von hier zum Schlossberg schaust, siehst du Kleinasien. Wenn du nach Osten schaust von Patmos und wenn du nach Westen schaust, hast du das Meer. Und im Westen liegt Rom und im Osten liegt der Orient. Und da habe ich Ihnen damals gesagt, das Tier vom Land, das ist die Sittenlosigkeit, die Amoralität und der Götzendienst des Ostens, also der damals in Kleinasien, im ganzen Orient, kennzeichnend war für das Leben der Leute. Und der Blick nach Westen ist Rom. Und in Rom der Kaiser, der sich als Gott anbeten lässt, der autonome Mensch, der niemandem dient als nur sich selber, Macht, Besitz und Stolz. Und dort ist Sittenlosigkeit, Genusssucht und Reichtum. Das sind die beiden Tiere. Genau das, was bei uns ist. Genau das. Und da hast du es jetzt also wie diese beiden Mächte, die hinter Babylon stehen. Das Ergebnis dieser beiden Mächte ist Babylon. Ist also diese Existenzweise des Menschen, der Macht, Besitz und Genuss als seine Götzen anbetet. Und da haben sie jetzt diese zwei Heerlager einander gegenüber. Ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, den Kampf zu führen mit dem Reiter auf dem Pferd und seiner Herrscher, der Sieg auf dem weißen Ross und die Herrscher des Himmels, das ist das Gottesvolk, das sind praktisch wir, die Sieger, die also auch auf weißen Pferden in weißen Gewändern mit ihm durch diese Weltgeschichte reiten, das ist also er das Haupt für die Glieder, in uns, durch uns und mit uns kämpft Christus diesen Kampf und holt die Völker heim aus der Macht der Sünde. Und ihm gegenüber, dem Reiter und seiner Herrscher gegenüber, ist also das Tier und die Könige der Erde. Aber das Tier ward ergriffen und mit ihm der Lügenprophet, das ist das zweite Tier, das Propagandatier, das ist der also mit dem Tier vom Land. Das war im 13. Kapitel genannter Lügenprophet, der die Wunderzeichen vor ihm getan und damit jene verführt hatte, die des Tieres Malzeichen nahmen und sich beugten vor dem Bilde. Lebendig wurden die beiden in den Pfuhl des Feuers geworfen, der von Schwefel glüht. Die übrigen wurden getötet durch das Schwert des Reiters auf dem Pferde, jenes Schwert, das aus seinem Munde herausfährt, und alle Vögel sättigten sich an ihrem Fleisch. Aus dem letzten Satz merken Sie also, dass hier nur geschildert wird, das, was vorher schon dargestellt wurde als endgültiges Ergebnis dieser Schlacht. Am Ende dieser Schlacht, also ist die totale Niederlage der beiden Tiere und ihrer Gefolgschaft, und da ist aber dann ein Unterschied im Schicksal. Lebendig wurden die beiden in den Pfuhl des Feuers geworfen, der von Schwefel glüht. Da möchte ich Sie auch also an Ihr Gedächtnis appellieren. Der Pfuhl von Feuer, der von Schwefel glüht, ist das Tal Hinnom. Das habe ich Ihnen seinerzeit einmal erklärt, ich weiß nicht an welcher Stelle das war. Aber weil es jetzt immer wieder im 19. und im 20. Kapitel vorkommt, muss ich es noch kurz erwähnen. Das Tal Hinnom schließt den Hügel, also die Bergspitze, auf der Jerusalem liegt, nach Westen und nach Süden ab. Also wenn du den Bergabsturz, oben ist die Stadt Jerusalem, der Tempel, und dann ist ein Absturz und da unten ist das Tal Hinnom. Und in diesem Tal Hinnom war in der Königszeit waren Götzentempel. Ich habe Ihnen schon öfters erzählt, dass in der Königszeit bis ins Königshaus und bis in den Tempel von Jerusalem hinein die Götzen der verschiedenen Kulte, die um Israel herum gepflegt worden sind, dass die also mit hereingenommen wurden und die Israeliten also sehr intensiv sich an dem Götzendienst beteiligt haben und bis zur Blasphemie, indem sie die Götzenbilder in den Tempel hineingestellt haben. Besonders also von dem Propheten getadelt und leidenschaftlich bekämpft wurde das Tal Hinnom. Dort war ein Moloch-Tempel, der Moloch war eine phönizische Gottheit, der man Kinder geopfert hat, lebende Kinder ins Feuer geworfen, und zwar Erstgeburt. Das ist ja sehr häufig das Opfer der Erstgeburt. Auch bei Israel war ja jedes erstgeborene Tier und die ersten Früchte waren also zum Opfer bestimmt. Und in Israel, Sie können es in den Büchern des Mose an mehreren Stellen nachlesen, ist ausdrücklich verboten worden, dass die Kinder, die erstgeborenen Kinder geopfert werden. Das ist dort ausdrücklich verboten, war aber bei allen anderen Völkern üblich. Und die Könige von Israel haben sich auch vielfach daran beteiligt, in der Königsgeschichte können Sie es nachlesen, wird ausdrücklich aufgezählt, welche Könige ihren erstgeborenen Sohn, dem Moloch, geopfert haben. Und nun kam von 640 bis 609 vor Christus der König Josia, ein ganz tief religiöser, ein tiefgläubiger Mann, der also mit aller Energie diesen ganzen Missbrauch, diese ganze blasphemische Religiosität des Volkes Israel ausmerzen wollte. Und um ihnen also für immer die Lust zu nehmen, in diesem Tal hin, um den Moloch zu opfern, hat er nicht nur alles also niedergerissen, die Kultstätten, die im Tal Hinnom waren, sondern er hat auch hat dort die Gräber aufgerissen, weil offene Gräber und Leichen, herumliegende Leichen, das galt als absolut unrein, sondern er hat das ganze Tal Hinnom zur Mülldeponie erklärt. Und da ist also der ganze Müll und der ganze Schmutz und die Abfälle von ganz Jerusalem, von der Stadt, ist da hinuntergeschmissen worden und hat dauernd gebrannt, Tag und Nacht. Man hat damals den Müll auch schon verbrannt, nicht erst heute. hat dauernd gebrannt und dieses dauernde Feuer, das da Tag und Nacht brennt und sehr starken Rauch entwickelt, das galt als Symbol der Hölle. Und deswegen Gehinnom heißt, Geh heißt Tal, Hinnom war der Bach genannt. Und aus Gehinnom ist Gehenna geworden. Gehenna heißt bei den Arabern und bei den Türken und bei den Juden heißt Gehenna. Also das ist aber ein geläufiges Vokabel für die Verdammnis. Und das ist hier gemeint, der Pfuhl des Feuers, der von Schwefel glüht. Diese scheußliche Mülldeponie, die da dauernd Tag und Nacht brennt, war für die Juden zum Symbol der Verdammnis, weil dort eben der Götzendienst stattgefunden hatte. Und so kommt dann auch für unsere ganze Vorstellung das Höllenfeuer. Das steht nirgends bei, in keiner Offenbarung, es gibt Verdammnis. Wobei Verdammnis von Damnum kommt und Damnum heißt Verlust. Das Wort Verdammnis ist eine reine Negation. Ein Mensch, der sich schuldbar und konsequent von Gott abwendet, der verliert den Reichtum Gottes, das ist Damnum. Das ist also die Existenz im Nichts, dass diese Existenz im Nichts für uns unvorstellbar ist. Und dass diese Existenz im Nichts gleichzeitig nicht nur eine Negation, sondern eine Summe von Qual, Schmerz, Verzweiflung, Angst, was weiß ich. Aber jedenfalls, dass Sie also nicht am Ende glauben, bitte, dass diese ganzen furchtbar naiven und primitiven Höllenvorstellungen, dass die auch irgendwie nur biblisch begründet sind. Sondern das ist diese Mülldeponie im Hinnomtal, die man also dann als Bild für die Hölle aus diesen Zusammenhängen gewählt hat. Und nun, von wem wird gesagt, dass sie also in den Pfuhl des Feuers geworfen werden, der von Schwefel glüht? Von den beiden Tieren. Also die Dämonen, man muss sagen, kehren zurück in ihre Existenzweise. Von den Völkern ist gesagt, die übrigen wurden getötet. Wissen Sie, weil verloren gehen, wenn wir sagen, es kann theoretisch ein Mensch also verloren gehen. Es kann ein Mensch sich dem Heilswillen Gottes entziehen, er kann sich verweigern. Aber das kann immer nur ein Einzelner. Es kann nicht ein Volk in die Verdammnis gehen. Und hier geht es ja um die Völker. Die Völker, die gehen zugrund. Die übrigen wurden getötet. Das ist das Zugrunde gehen. Und so wird dieser herrliche Westen zugrunde gehen an seiner eigenen Fäulnis. Wird er verwesen und stinkend verwesen. So wie diese Vögel da oben, die diese Leichen fressen. Und die Vögel sättigten sich an seinem Fleisch. An ihrem Fleisch. Und jetzt kommt das 20. Kapitel, da werden jetzt die Deutungsschwierigkeiten besonders akut. Und wiederum nichts mit Chronologie, sondern ein neues Bild des Geschehens. Wir leben also in der Geschichte. Diese Geschichte ist, wie ich Ihnen sagte, teils Heilsgeschichte, teils Unheilsgeschichte. Und da kommen einzelne Bilder, die unsere Geschichte verständlich machen und deuten. 20. Kapitel. Wieder sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen. Also das ganze Geschehen ist immer, wenn man so sagen darf, unter der Kontrolle Gottes. Auf der einen Seite ist dem Bösen Raum gegeben. Du kannst also die ärgsten Gaunereien machen, du kannst Sünden begehen, welche immer du willst, er wird dich nicht hindern. Und trotzdem ist alles in seine Planung hineingenommen, in seine Führung. Immer wieder ist also der Engel der Waltende im Auftrag und in der Kraft des dreifaltigen Gottes. Wieder sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. Er packte den Drachen, das ist also der Drache, von dem wir im 12. Kapitel gelesen haben, der darauf wartet, das Kind zu verschlingen. Er packte den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel oder Satan, fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund, schloss zu und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis die 1000 Jahre zu Ende sind. Danach soll er für kurze Zeit freigelassen werden. Wenn Sie sich also intensiv interessieren, dann müssen Sie das Lexikon für Theologie und Kirche anschauen. Da ist zu diesem Thema der 1000 Jahre ist das Stichwort Chiliasmus. Chilioi heißt auf Griechisch 1000. Und eine Anschauung, wie diese 1000 Jahre zu deuten sind, von denen ich jetzt gelesen habe, da gibt es verschiedene Deutungsversuche. Das heißt, der Chiliasmus, also die Lehre von den 1000 Jahren. Und da will ich wenigstens andeuten, um was es geht. Da kommt also ein Engel vom Himmel, er hat den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in der Hand. Weltbild der Antike, die Welt ist eine Scheibe oder ein Quadrat, das ist unterschiedlich, aber jedenfalls flach. Und ober der Welt ist das Firmament und über dem Firmament wohnen die Götter. Und unter dieser Scheibe ist das Urmeer, also das sind die Wasser, und da führen Schächte hinunter und in diesen Schächten hausen die Dämonen. Und von diesem Weltbild der damaligen Zeit ist hier die Rede. Ich sah einen Engel vom Himmel herabkommen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds, das sind diese Schächte, die in das Urmeer hinein, und eine große Kette in seiner Hand. Er packte den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel oder Satan, das ist uns also schon bekannt, fesselte ihn für 1000 Jahre, warf ihn in den Abgrund, schloss zu und versiegelte über ihn, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis die 1000 Jahre zu Ende sind. Danach soll er für kurze Zeit freigelassen werden. Also was ist hier über unsere Zeit, über die Geschichte, was ist hier über den Gang der Völker durch die Jahrtausende, was ist hier gesagt? Es ist erstens eine Zeit von 1000 Jahren genannt. Und da gab es Leute, die haben das jetzt buchstäblich genommen und haben gesagt, also wenn das Jahr 1000 kommt, also Silvester 999 ist der letzte Tag und dann beginnen die 1000 Jahre, also eine neue Zeit, wo Christus allein herrscht und der Böse entmachtet ist. Das hat sich also als irrig erwiesen, ist also für jemanden, der mit der Heiligen Schrift ein bisschen vertraut ist, ist das von vornherein also auszuschließen, weil es ist ja kein Geschichtsbuch. Das ist ja kein Geschichtsbuch. Es ist eine theologische Deutung des Geschehens, aber nicht ein Bericht, wie ein Historiker die Dinge berichtet. Nein, sondern erstens, das eine steht fest, dass 1000 Jahre eine Symbolzahl ist. Jetzt haben wir überall schon gehabt, die 144.000 haben wir gehabt. Nicht wahr? Und also die Zahlen sind nie Ziffer in der Apokalypse, immer Symbolworte. Und die Zahl 1000 ist eine Vielheit, aber eine Vielheit in einer gewissen Vollendung. So dass also die 1000 Jahre ist eine Zeit vor dem jüngsten Gericht. Das ist ausdrücklich, dann wird er für kurze Zeit freigelassen, dann kommt also der Endkampf. Denn das war ja nur eine Episode, das mit Babylon. Und so, also, dass diese 1000 Jahre vor dem jüngsten Gericht liegen, so dass diese 1000 Jahre zweifellos das Symbolwort für unsere Zeit sind. Mit der Auferstehung Christi haben die 1000 Jahre begonnen. Das heißt nicht, dass es 1000 Jahre dauert, sondern das heißt, dass es also die Endzeit ist, die Endzeit der Vollendung, und dass in dieser Zeit der Satan an der Kette liegt. Die Kirchenväter haben das sehr zutreffend immer wieder verglichen mit einem Hund, der an der Kette ist. Und was ist das Spezifische an dem Bild an der Kette? Der Hund an der Kette kann natürlich furchtbar gefährlich sein, wenn du zu nah hinkommst. Das liegt an dir, ob er dich beißt oder nicht. Wenn du dich aber fernhaltest, dann kann er dir nichts tun. Und so ist also dieser Satan angekettet. Christus hat mit seiner Auferstehung, hat er den Satan besiegt. Der Tod ist ja das Symbol der Sünde und die Sünde ist die Macht des Satan. Und nun die Auferstehung Christi ist der endgültige Sieg. Der Satan ist bereits entmachtet. Und wer sich an Christus hält, über den hat der Satan keine Macht. Der Satan kann dir nie schaden. Er kann dich quälen. Und er kann dir nicht schaden. Und das ist also dieses Gefesseltsein des Satan gilt aber auch nicht nur für den Einzelnen, dass er dich wohl quälen darf, weil wir ja der Läuterung bedürfen, dass er dich wohl quälen darf, je nachdem wie weit ihm das gestattet ist, denn das ist auch in der Fesselung mit enthalten, dass also Gott ihm einen gewissen Raum des Wirkens gestattet. Nicht innerhalb dieser Kette kann er machen, was er will. Aber das ist also genau bestimmt und genau begrenzt. Und diese Situation gilt für uns als einzelne Menschen, sie gilt aber auch für die Kirche. Und wenn wir jetzt also so viel Zeit hätten, wie wir sie nicht haben, dann würde ich jetzt Ihnen vielleicht eine Viertelstunde lang Beispiele erzählen aus den 2000 Jahren Kirchengeschichte, die zum Teil also atemberaubend sind. Wissen Sie, also Zeit mit dem, da machen Sie sich keine Vorstellung. Wo man sich sagt, ja, diese Kirche, die muss ja vor die Hunde gehen, das ist ja, die kann doch nicht überleben, das ist ja völlig ausgeschlossen. Ich habe mir den Spaß gemacht, nur gerade so nebenbei, wie ich vorbereitet habe für diesen Abend, habe ich mir den Spaß gemacht, die Päpste des 10. Jahrhunderts abzuzählen. Wissen Sie, in dem 10. Jahrhundert, heißt das dunkle Jahrhundert in der Kirchengeschichte, in dem 10. Jahrhundert waren 28 Päpste, weil die haben, also das war eine Zeit, da gab es keinen Kaiser damals, das Reich hatte sich aufgelöst und in Rom waren wüste Machtkämpfe der einzelnen Adelsparteien und jede dieser Adelsparteien in Rom hat versucht, einen aus ihrer Familie auf den päpstlichen Thron zu bringen. Und wenn sie dann also nicht durchgekommen sind, dann haben sie den jeweiligen Papst vergiftet oder erdolcht oder eingesperrt oder erschlagen und dann mit Bestechung und mit Gewalt einen von ihnen auf den Thron gesetzt. Darunter war ein 12-jähriger Bub unter anderem. Und dann der hat wieder ein paar Monate regiert und dann ist der wieder erschlagen worden und dann ist schauerlich. Es waren 28 Päpste innerhalb eines Jahrhunderts. Dabei waren das größtenteils jüngere Leute, aber da hat sich keiner halten können. Und das ist so drunter und drüber gegangen, das war so eine schauerliche Zeit hemmungsloser Brutalität. Wo man dann sich fragt, ja, wie soll sowas überleben? Und dann kommt mit Papst Gregor dem 7. kommt eine Reformbewegung. Eine Reformbewegung von ungeheurer Intensität, von Cluny ausgehend, von den Benediktinerklöstern aus Frankreich ausgehend. Und innerhalb von 20, 30 Jahren war der ganze Spuk fort. Und so könnte ich Ihnen solche Beispiele erzählen, wirklich aus den ganzen 2000 Jahren Kirchengeschichte. 1862 schreibt John Henry Newman, O Gott, die Zeit ist voller Bedrängnis, die Sache Christi liegt wie im Todeskampf. Damals, zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts, musste man damit rechnen, dass die römische Kirche nicht überlebt. Und was ist heute? 100 Jahre später siehst du also diese Weltkirche aus allen Stämmen, Völkern, Nationen und Sprachen. Eine Weltkirche, die blühend lebt in allen 5 Kontinenten. Nur dieses stinkende Europa, das kann nicht mehr beten. Nicht? Und das ist also dieser Saat, dieser Drache, der an der Kette liegt. Und von dem ist gesagt, dass er also diese 1000 Jahre an der Kette liegt. Er kann dir nicht schaden, er kann der Kirche nicht schaden. Im Gegenteil, wie heißt es im Faust, das ist ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Aus den ganzen schrecklichen Dingen, die er aufgezogen hat im Leben des Einzelnen oder im Leben der Kirche, kommt letztlich das Heil heraus. Das ist also auch wieder gemeint mit dem Bild, dass der Engel vom Himmel kommt, mit der Kette, dass immer also das Ganze unter der Führung der Gnade, unter der Führung Gottes bleibt. Danach soll er für kurze Zeit freigelassen werden. Das ist ihnen geläufig, dass am Ende der Zeit eine schreckliche Auseinandersetzung des Gottesvolkes und der widergöttlichen Mächte sich ereignet. Sie wissen das aus den Gerichtsreden des Evangeliums und Sie wissen es vielleicht auch aus dem 2. Thessalonicher Brief. 2. Thessalonicher Brief, 2. Kapitel, Vers 1. Wir bitten euch, Brüder, hinsichtlich des Kommens unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, also die Gemeinden des heiligen Paulus haben brennend gewartet auf die Wiederkunft Christi und dann waren vielfach überzeugt, dass sie es noch erleben werden. Wiederkunft Christi, jüngster Tag und Vollendung der Welt. Und da schreibt Paulus im 2. Brief an die Leute von Saloniki, wir bitten euch, Brüder, hinsichtlich des Kommens unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht leicht ihn aus der Fassung werfen, noch erschrecken, weder durch eine Äußerung des Geistes, noch durch ein Wort oder briefliche Äußerung angeblich von uns, als wäre der Tag des Herrn schon da. In Saloniki hat man geredet, ja, der Paulus hat das geschrieben, sagt er, gar keine Rede. Eine angebliche briefliche Äußerung von mir stimmt ja nicht. Ich habe nie geschrieben, dass der Tag des Herrn schon da ist, habe es auch nicht gesagt. Also ich bitte euch, lasst euch nicht aus der Fassung bringen, weder durch eine Äußerung des Geistes, das sind die prophetischen Redner bei den eucharistischen Versammlungen, noch durch ein Wort oder eine briefliche Äußerung angeblich von uns, als wäre der Tag des Herrn schon da. Niemand soll euch irgendwie täuschen, Denn zuvor muss ja der Abfall kommen. Das, was Christus in den Gerichtsreden schildert, dass der Satan Zeichen und Wunder tun wird, dass selbst die Auserwählten, wenn es möglich wäre, in Irrtum geführt würden. Und das, davon spricht hier Paulus. Niemand soll euch irgendwie täuschen, denn zuvor muss ja der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens, offenbar werden. Das ist der Widersacher. Das ist also der Antichrist, der sicher, na sicher kann ich auch nicht sagen, es könnte auch eine Idee sein. Es könnte zum Beispiel theoretisch der Kommunismus der Antichrist sein. Aber wenn ich Ihnen jetzt den Text vorlese, werden Sie mir sagen, dass Paulus sicher hier doch von einer Persönlichkeit redet und nicht von einer Idee oder einer Bewegung. Es muss also der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens offenbar werden, der Widersacher, der sich wieder alles erhebt, was Gott oder was heilig heißt, um sich sogar in den Tempel Gottes zu setzen, indem er sich aufspielt, als wäre er Gott. Also die äußerste Vollendung der menschlichen Autonomie, wo der Mensch sich selber mit aller Konsequenz an die oberste Instanz stellt. Er setzt sich in den Tempel Gottes, indem er sich aufspielt, als wäre er Gott. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies gesagt habe, als ich noch bei euch war? Was ihn heute noch aufhält, so dass er erst zu seiner Zeit offenbar wird, ihr wisst es, wir wissen es nicht, was der Paulus ihnen erzählt hat. Aber es ist ungefähr das Gleiche, was hier mit der Kette in der Apokalypse steht. Er ist noch an der Kette. Was ihn heute noch aufhält, so dass er erst zu seiner Zeit offenbar wird, ihr wisst es. Die verborgene Macht der Gesetzlosigkeit ist zwar schon am Werk, also du spürst ja immer wieder, dass er versucht, also die Leute an sich zu ziehen. Nur muss erst der ihn noch aufhält, beseitigt werden, erst dann wird er offenbar werden, der Gottlose. Aber Jesus, der Herr, wird ihn wegheben mit dem Hauch seines Mundes und im Aufleuchten seines Kommens ihn vernichten. Das ist also die Freilassung. Er wird dann für kurze Zeit freigelassen werden. Und jetzt kommt wieder etwas, was in der Reihenfolge also absolut nicht zusammenpasst. Wieder ein neues Bild. Ich sah Throne. Und sie setzten sich darauf, steht nicht, wer sich setzt. Und es ward Recht gesprochen. Vermutlich ist das die Teilnahme, unsere Teilnahme, die wir im ewigen Leben teilnehmen am Werk Christi. Erinnern Sie sich, dass wir im Glaubensbekenntnis von der Gemeinschaft der Heiligen reden. Und zur Gemeinschaft der Heiligen gehören auch die, die im ewigen Leben schon sind. Nicht nur die Heiligen, die Kirche auf der Erde, sondern die Heiligen, das sind also alle, die in der Gnade sind, sind die Heiligen. Und von diesen Heiligen wird ja gesagt, schon im Evangelium, dass sie am Werk Christi teilhaben, dass Christus mit ihnen gemeinsam sein Werk tut. Und sein Werk ist ja Gericht, Aufrichtung der Königsherrschaft Gottes. Also es ward recht gesprochen. Ich sah auch, und wer nimmt da teil daran, an dieser Aufrichtung der Gottesherrschaft in der Geschichte? Die Seelen derer, die um des Zeugnisses von Jesus und des Wortes Gottes willen erschlagen worden waren, weil sie sich nicht gebeugt hatten vor dem Tier und seinem Bild und nicht sein Zeichen auf ihre Stirne und Hand genommen hatten. Zwei Gruppen von Menschen sind also nun schon im ewigen Leben und nehmen teil am Werk Christi, der die Welt heimholt zum Vater. Und wer sind die zwei Gruppen? Es sind die Märtyrer und die Bekenner. Also die Märtyrer, die erschlagen worden waren, und die Bekenner, die sich nicht gebeugt hatten vor dem Tier und seinem Bild und sein Zeichen nicht auf Stirne und Hand genommen hatten. Sie lebten wieder und herrschten mit Christus 1000 Jahre lang. Die übrigen Toten kamen nicht wieder zum Leben, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Das ist wieder einer jener Sätze, wo man sagen kann, das kann es heißen, muss aber nicht. Kann auch was anderes heißen. Sie lebten wieder. Das ist also offenbar das ewige Leben. Das ist noch nicht die leibliche Auferstehung am jüngsten Tag. Das ist es sicher noch nicht. Sondern das kann nur heißen, dass die schon im Himmel sind, wie wir sagen würden, und dass das als das Leben, das stimmt auch nicht. Also das könnte sehr, sehr gut damit gemeint sein. Und sie herrschten mit Christus 1000 Jahre lang. Die übrigen Toten kamen nicht wieder zum Leben, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Es gibt also solche Leute, die schon im ewigen Leben sind und solche, die es noch nicht sind. Das ist das, was wir Fegfeuer nennen. Das ist also die Läuterung solcher, die noch nicht in der vollendeten Gotteseinigung sich befinden. So versuche ich es zu deuten, aber es ist absolut nicht ganz eindeutig. Dies ist die erste Auferstehung. Also die erste Auferstehung ist nach dem Text hier, wenn du schon vor dem jüngsten Tag im Himmel bist. Das wäre eine erste Auferstehung. Selig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, denn über sie hat der zweite Tod, also es gibt einen ersten Tod, denn wir alle sterben, und nach diesem ersten Tod kann einer also schon vor dem jüngsten Tag im Himmel sein, und das ist dann die erste Auferstehung. Und dann gibt es einen zweiten Tod, das ist die Verdammnis. Selig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, denn über sie hat der zweite Tod keine Macht. Der Satan freigelassen wird, warum als Abschluss der Menschheitsgeschichte diese letzte Chance dem Satan gegeben wird, das wissen wir nicht. Dass der Satan überhaupt seine Aggressionen also durchführen darf, hat sicher mit der Entscheidungsfreiheit des Menschen zu tun. Gott will uns in eine Entscheidung setzen, weil nur so kann Ja oder Nein von Seiten des einzelnen Menschen gesagt werden. Und dann kommt also dieser letzte Akt, wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seiner Haft gelöst werden und wird ausfahren zu verführen die Völker an den vier Ecken der Erde, Gog und Magog, sie zum Kampfe sammeln. Also jetzt kommt noch einmal der Kampf, der uns schon geschildert wurde, wird hier noch einmal als Endkampf, wobei Gog und Magog aus dem Propheten Ezechiel entlehnt ist, dort sind das zwei Barbarenstämme, die dort als Symbol für die dämonischen Mächte genannt werden. Ihre Zahl ist wie Sand am Meer, sie zogen über die Fläche der Erde hin und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, aber plötzlich fuhr Feuer vom Himmel nieder und vertilgte sie. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir noch den zweiten Petrusbrief dazu aufschlagen oder den ersten Johannesbrief. Überall, wo von diesem letzten Akt die Rede ist, ist vom Feuer die Rede. Wobei Feuer wiederum Symbol sein kann, ich habe dann immer wieder gesagt, dass das göttliche Wesen mit dem Feuer bei den Propheten sehr häufig verglichen wird. Es kann auch sein, dass es, wird ja von heute sehr gern gedeutet, mit einem Atomkrieg. Nicht? Das ist naheliegend. Es gibt ja ein eigenes Buch darüber. Ich weiß jetzt, der Dozent Schauer wird es kennen, ich habe den Titel von längst wieder vergessen. Aber wo ein Atomphysiker die Apokalypse deutet als Aussage und Schilderung über den Untergang der Menschheit durch einen Atomkrieg. Und das geht bis in die Einzelheiten, das kann man also ohne weiteres machen. Aber ich habe Ihnen immer wieder gesagt, dass es zweifellos falsch ist, aus der Heiligen Schrift irgendwelche wissenschaftliche, ob das jetzt geschichtswissenschaftliche oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse sind, das ist was anderes, das ist nicht Aussagezweck der Heiligen Schrift. Aber jedenfalls ist vom Feuer die Rede und mit diesem Feuer ist also endgültig die Schlacht entschieden. Vertilgte sie. Der Teufel, ihr Verführer, und da hast du wieder, die Völker werden vertilgt, also sie gehen unter. Beim einzelnen Menschen ist das anders. Der einzelne Mensch wird, das kommt jetzt gleich, aber die Völker hören auf. Also im ewigen Leben sind wir nicht Deutsche, Österreicher, Franzosen, Juden, Heiden, sondern das sind wir Menschen. Der Begriff Mensch, wir sind auch wahrscheinlich nicht Mann und Frau. Nicht? Da ist ja diese seltsame Aussage, wo Jesus gefragt wird, wie das ist, also mit der Auferstehung, wenn eine Frau 7 Männer gehabt hat und jetzt ist Auferstehung, wer ist jetzt ihr Mann? Nicht? Wo dann Jesus sagt, wie sehr seid ihr im Irrtum, denn im ewigen Leben heiraten sie nicht und werden nicht verheiratet, sondern sind wie die Engel im Himmel. Also es könnte sein, dass wir dort nur Menschen sind und nicht Männer und Frauen. Es gibt ja in den östlichen Religionen die Vorstellung, dass der Mensch eigentlich geschaffen wurde nach dem Urbild einer Kugel. Und diese Kugel wurde auseinandergeschnitten und die beiden Teile streben danach, sich wieder zu vereinigen. Dass also weder der Mann noch die Frau voll Mensch ist, sondern voll Mensch ist erst die Kombination von Mann und Frau. Mag sein, das sind aber immer wieder naturwissenschaftliche Überlegungen in die Bibel hineinprojiziert. Also das aber haben sie auch hier wieder die Unterscheidung. Die Völker hören auf, während der Teufel, ihr Verführer, in seine Existenzweise zurückkehrt, Pool des Feuers und des Schwefels, das ist wieder das Hinnomtal. Wo auch das Tier und der Lügenprophet sind, sie werden gepeinigt, Tag und Nacht in alle Ewigkeit. Und jetzt haben wir, wenn Sie mir noch 5 Minuten Zeit geben, kann ich doch mein Programm kann ich es durchziehen. Wir haben noch 11 bis 15 vom zweiten Kapitel, vom 20. Kapitel zu lesen. Ist aber schnell, ich komme schnell durch. Und das ist sehr schön. Ich bin froh, dass es nicht mit diesen wüsten Dingern aufhört. Ich sah einen großen, lichten Thron und ihn, der auf dem Thron sitzt. Da haben Sie wieder, wie wir es schon im ersten Kapitel, im vierten Kapitel, im fünften Kapitel gehabt haben, wo nur Thron als Symbol für das Waltende der göttlichen Herrlichkeit, wo nur von ihm er gesagt wird, ich sah den Thron und ihn, da er hat keine Gestalt, er hat kein Antlitz, weil das entzieht sich alles der menschlichen Vorstellung, es ist einfach er. Und das Ganze ist einfach eine Vision von lauter Licht. Ich sah einen großen Licht, den Thron, und ihn, der auf dem Throne sitzt, vor seinem Antlitz flohen Erde und Himmel, und es gab keinen Ort mehr für sie. Sehr naheliegend, daraus wieder was Naturwissenschaftliches abzulesen, nämlich dass also Raum und Zeit aufhören, und das ist so gut wie sicher auch hier nicht gemeint, sondern einfach, dass diese Gestalt der Welt vergeht, das kennen Sie aus dem Evangelium. Die Himmel und Erde werden vergehen. Also diese Gestalt, diese sinnhafte Gestalt, wir reden und wir werden dann nächstes Mal darüber sprechen können. Ich sah den neuen Himmel und die neue Erde, der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Das ist hier gemeint. Flohen die Erde und der Himmel und es gab keinen Ort mehr für sie. Und ich sah die Toten, die Großen und Kleinen, vor dem Throne stehen und es wurden die Bücher aufgeschlagen. Noch ein anderes Buch ward aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Und es wurden gerichtet, die Toten, nach dem, was in den Büchern geschrieben ist, gemäß ihren Werken. Das Meer gab seine Toten wieder, Tod und Totenreich gaben ihre Toten wieder und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Da haben Sie zwei Dinge vor allem herauszuhören. Erstens einmal, dass es jetzt plötzlich also kein Gottesvolk mehr ist, um das es handelt, sondern hier ist einfach die Menschheit. Der göttliche Heilswille meint alle Menschen. Und ich habe Ihnen schon früher gesagt, dass dieser göttliche Heilswille die Menschen führt und heimholt, es sei denn, dass einer sich willentlich ausschließt. Also wir wollen absolut nicht sagen, dass es keine Verdammten gibt, aber die Möglichkeit ist sicher gegeben. Aber der allgemeine Heilswille Gottes führt an sich die Menschen in die Vollendung, es sei denn, dass einer schuldbar und willentlich sich davon abwendet. Wir können es nicht einmal von Judas sagen, denn ich darf Ihnen das auch noch mitgeben, weil in dem Zusammenhang das Judas-Problem oft aufgeworfen worden ist. Vom Judas sagt Jesus, besser wäre es ihm, wenn er nicht geboren wäre. Nicht, das klingt für unsere Ohren, das kann nur heißen, dass er verdammt ist. Das heißt sicher nicht. Sondern man muss immer bedenken, dass Redensarten nicht übersetzt werden dürfen. Das ist eine ganz normale Redensart im aramäischen Sprachgebrauch und das hat man verwendet für jemanden, der sehr, sehr zu bedauern ist. Wenn jemand sehr zu bedauern ist, sagte man im Aramäischen, besser wäre es ihm, wenn er nicht geboren wäre. Das ist also gar keine spezifische Aussage über den Judas. Und man kann Redensarten nicht einfach in eine andere Sprache übertragen. Da kommt ein Unsinn heraus. Nicht? Eine Redensart, ich bin ganz im Bilde, übersetzen Sie das ins Englische. Nicht? I'm in the picture. Das heißt gar nichts. Das heißt nichts. Nicht? Und jetzt wieder an Limage heißt auch nicht. Du kannst deine Redensart nicht in eine fremde Sprache übersetzen. Das ist ja mit der Mutter Gottes auch die Antwort Jesu auf der Hochzeit zu Kana, wo er sagt, was habe ich mit dir zu tun? Die Emoi, Kaisoi heißt sie im Griechischen, das ist eine aramäische Redensart, von der wir nicht wissen, was sie heißt. Sehen Sie, und also da hier ist, das ist mir wichtig, dass Sie diesen allgemeinen Heilswillen Gottes hier wirklich herausspüren, wo Sie alle Toten vor das Gericht gerufen werden und dort gerichtet werden, auf der einen Seite nach dem Buch des Lebens, in das Sie eingetragen wurden, weil Sie berufen sind für das Heil. Und auf der anderen Seite nach Ihren Werken, ob Sie dieser Berufung stattgegeben haben oder nicht. Das Zweite Vatikanum hat ja eine sehr interessante, das kann ich jetzt nicht vorlesen, das würde zu weit führen, eine sehr interessante Darstellung über die unterschiedliche Zugehörigkeit zum Gottesvolk, wo also das Gottesvolk geschildert wird als eine Menge von Menschen in konzentrischen Kreisen. Der innerste konzentrische Kreis, das ist die, sind die römischen Katholiken, die also im Glauben, in den Sakramenten und in der Führung eins sind. Dann kommt der nächste Kreis, das sind die Getauften, die mit uns im Glauben und in den Sakramenten eins sind, aber nicht unter der Führung des Nachfolgers des Petrus stehen, das sind die orthodoxen Kirchen. Dann kommt der dritte konzentrische Kreis, das sind die, die an Christus glauben, die getauft sind, die die Bibel als Wort Gottes anerkennen, auch teilweise die Sakramente haben, aber im Glauben mit uns nicht ganz eins sind. Das sind alle reformatorischen Gemeinschaften. Dann kommt als nächster konzentrischer Kreis, kommen die, die zwar nicht an Christus glauben, weil sie ihn nicht kennengelernt haben, aber mit uns den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs anbeten, den gleichen Gott. Das sind die Moslems und die Juden. Und dann kommt der nächste konzentrische Kreis, das sind die, die Gott nicht kennengelernt haben, aber ihn in Bildern und Symbolen suchen. Das sind die Hindus, das sind die Buddhisten, das sind die Shinto-Leute, das sind die Millionen Religionen des Fernen Ostens. Und dann kommen die Atheisten als Letzte noch, die Gott nicht gefunden haben, also natürlich ohne persönliche Schuld, nicht gefunden haben, aber wenigstens versuchen, nach ihrem Gewissen zu leben. Weil im Gewissen anerkennt der Mensch, dass er einen Herrn hat und dass er das Gute tun und das Böse meiden muss. Das ist also das Mindestmaß, was ein Mensch leisten kann, auch wenn er weder eine Offenbarung empfangen noch eine religiöse Erziehung. Wenn also alles versagt. Aber das Gewissen hat er und im Gewissen muss er sich entscheiden, ob er einen Herrn über sein Leben anerkennt oder nicht. Und so ist also das, was Sie hier sagen mit dem allgemeinen Heilswillen Gottes, vielleicht vom Konzil her ein bisschen illustriert. Und dann heißt, also dann wurden Tod und Totenreich in den Pfuhl des Feuers geworfen, also der Tod und das Totenreich, das gehört in die Zeit der Sünde und das deswegen Pfuhl des Feuers, das sind also jetzt keine Personen, die da in den Pfuhl des Feuers geworfen werden, das ist der zweite Tod, der Pfuhl des Feuers. Wer sich nicht im Buch des Lebens geschrieben fand, ward in den Pfuhl des Feuers geworfen. Liebe Freunde, das wäre also bitte das Ende der Unheilsgeschichte. Und ich freue mich, dass wir jetzt noch drei Kapitel haben und zwei Abende haben werden, wo wir das Ende der Heilsgeschichte besprechen. Und dieses Ende der Heilsgeschichte wird uns vielleicht insofern mehr ansprechen, weil wir doch eine Ahnung haben, dass es irgendwie letztlich schön sein muss, weil Gott Gott ist und weil er weise ist und weil er gut ist und weil er liebt. Und dann wird sich unser Weltbild vielleicht von daher ein bisschen vertiefen. Schließen wir vielleicht jetzt mit 560.
Darf ich Ihnen, bevor wir das Lied singen, noch auf?
Gelobt seist du, Herr Jesus Christ, ein König aller Ehren, dein Reich und alle Grenzen ist, ohne Ende muss es werden. Du nimmst